das ist eigentlich, was wir an Weihnachten feiern, dass wir angesehen werden, dass Gott uns ansieht. Und in so einem kleinen Kind sieht es uns. Also das wissen wir alle. Wenn ein kleines Kind in unserer Nähe ist, wir müssen es anschauen. Es gibt so gut wie keine Menschen, die an Säuglingen vorbeigehen können. So sind wir einfach gebaut. Und ich finde das einfach ein wunderschönes Zeichen, wenn in so einem Kind, an dem wir nicht vorbeigehen können, der Blick Gottes zu uns kommt.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Mehr als Last Christmas und Stille Nacht. Dem Weihnachtsgefühl auf der Spur. Das Advents- und Weihnachtsspecial bei Mit Herz und Haltung. Heute Tochter Zion, Jesse und Co. Ein biblisches Who is Who der bekanntesten Weihnachtslieder. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Ja, selbst wer sich bislang an den Weihnachtsmarktbuden und Lebkuchenbergen im Supermarkt vorbeigemogelt hat, kann nun der Advents- und Vorweihnachtszeit nicht mehr entkommen. Weihnachtsmusik im Radio, in den Geschäften, auf den Plätzen, all überall im Land. Ja, es ist so, die Vorfreude aufs Weihnachtsfest und dessen Zauber drückt sich nicht zuletzt in zahllosen Songs und Liedern unterschiedlichster Couleur aus. Bei Mit Herz und Haltung wollen wir uns deshalb in der diesjährigen Adventszeit auf eine musikalische Reise begeben und mit unterschiedlichen Gästen fragen, was sich eigentlich hinter den bekanntesten Advents- und Weihnachtsliedern verbirgt. Was meinen die vertrauten Zeilen, Motive und Metaphern eigentlich genau? Und wie spiegelt sich in den Texten Theologisches wider? Für den Start darf ich heute dazu eine Gesprächspartnerin begrüßen, die Expertin ist, biblische Bezüge zu dekodieren und plastisch zu erzählen. Dr. Katrin Brockmöller ist seit 2014 Direktorin des Katholischen Bibelwerks. Das Bibelwerk hat den Auftrag, die Bibel zu erschließen und ist als e.V., als eingetragener Verein, organisiert. So entsteht ein weltweit einzigartiges Netzwerk von Menschen unterschiedlichster Profession für eine moderne, spirituelle und wissenschaftlich verantwortete Auslegung der Bibel. Katrin Brockmöller hat katholische Theologie in Passau, Würzburg, Bonn und im theologischen Studienjahr in Jerusalem studiert und sie ist Mitglied der Kommission Frauen in Kirche und Gesellschaft der Deutschen Bischofskonferenz und im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Und wir freuen uns, dass sie wieder einmal hier bei uns zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Brockmöller.
Hallo Herr Heinze, danke für die Einladung. Ich bin wirklich so eine Weihnachtsfanatikerin und freue mich schon sehr auf das Gespräch.
Dann zünden wir jetzt unseren inneren Adventskranz an und legen los. Ja, unser Podcast-Team, das konnte sich kaum bremsen, Advents- und Weihnachtslieder für unser Gespräch rauszusuchen und zusammenzustellen. Und deswegen drehen wir den Spieß am Anfang einfach mal um. Und ich frage Sie, was ist denn Ihr Lieblingslied aus der Christmette, vom Adventskranz oder unterm Tannenbaum?
Genau, ich antworte Ihnen gleich mal in zwei Spuren. Also im Advent ist einer meiner Schlager auf jeden Fall Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Das ist so ein, eigentlich aus der Jugendmusik, so christliche Charts, würde ich mal sagen. Und es erinnert mich einfach an meine Jugend und frühe Zeit. Da hatten wir so viele Jugendfestbahnen, auch natürlich noch mehr so Frühschichten im Advent. Und es gab einen jungen Mann, der hat so schön Gitarre gespielt. Und wenn er Stern über Bethlehem, so, er hat das auch irgendwie sehr akzentuiert gespielt, dann war für mich schon fast Weihnachten und Advent.
Da wurde Weihnachten.
Und ich habe auch zu Hause ein Klavier. Also das spiele ich im Klavier fast einmal die Woche unbedingt. Und ich glaube, ich mochte das Lied schon, bevor ich wirklich darüber nachgedacht habe, was das biblisch bedeutet. Mhm. Und es gab in meiner Jugend so einen Spruch, und der war: einen Stern vor Augen, meine Gaben in den Händen, mache ich mich auf den Weg und weiß noch nicht, wo ich ankommen werde. Das war so über mehrere Jahre, was bei mir überm Schreibtisch hing, schon in der Schulzeit. Und viel später habe ich dann eigentlich erst gecheckt, dass das ja die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland ist.
Darum geht es
ja
auch in dem Lied. Genau. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht.
Ja. Genau. Und das ist einfach der Aufbruch, dem zu folgen, was man vor sich hat, einen Traum zu sehen, eine neue Vision, den Stern einfach, dem diese Magier, wie es in der Bibel heißt, folgen, aus dem Osten. Und die dann nach Jerusalem kommen und da auf König Herodes treffen, der irgendwie gar nicht so lustig findet, dass es einen neuen König gibt.
Dass es gar nicht um ihn geht.
Ja. Nein, es geht nicht um ihn. Und das neugeborene Kind ist auch nicht in Jerusalem, in der Hauptstadt, sondern in Bethlehem zu finden.
Und das ist sozusagen Ihr aus dem neuen geistlichen Lied, glaube ich, stammendes Lieblingslied, ja?
Auf jeden Fall. Und dann habe ich natürlich noch ein zweites, das muss ich jetzt auch verraten. Und das hat eher mit meinem Vater zu tun und mit der Art, wie bei uns zu Hause Weihnachten gefeiert wurde. Meine Eltern haben da sehr viel Aufmerksamkeit drauf gelegt. Also wir hatten natürlich einen großen Baum und wir haben den ganzen Advent geübt, irgendwie für das Konzert am Heiligen Abend. Mit allem, was es an Musikinstrumenten in der Familie so gab, Querflöte, Klavier, Hackbrett, also alles plus singen. Und das Klavier wurde mit einem Riesenaufwand über einen Teppich ins Wohnzimmer gezogen. Da stand das sonst nicht. Und alle Lieder gingen eigentlich ganz gut, auch schon in meiner Kindheit. Meistens sind die sehr einfach gesetzt, diese O Tannenbaum und Ihr Kinderlein kommet. Und mein Vater hat aber immer zum Schluss noch darauf bestanden, dass man Heiligste Nacht singt. Ich weiß gar nicht, ob Sie das kennen.
Das sagt mir gar nichts.
Ja, das ist nicht so bekannt. Heiligste Nacht. Heiligste Nacht, so geht das. Und dann heißt es,
schön.
Finsternis weichet, es strahlet hernieder, himmlisch und prächtig ein Licht. Engel erscheinen und verkünden den Frieden. Und das ist viel, viel schwieriger von dem, wie das meistens gesetzt ist. Und wir sind auch über die erste Strophe meistens nicht rausgekommen. Und da hat meine Mutter das dann immer abgebrochen. Das würde jetzt reichen. Und dann hat meine Oma das Evangelium vorgelesen und dann haben wir die Geschenke anschauen dürfen. Und dieses Heiligste Nacht, das hat so einen schönen Anfang. Und wenn ich das höre irgendwie, dann ist wirklich Christabend.
Es hat gereicht, dass es eine wunderbare Erinnerung ist, auch wenn es nur die
auf
erste Strophe
Fall.
War.
Ja. Genau.
Bei uns hat es schon nicht mehr als zu der ersten Strophe von Klingglöckchen, Klingelingeling gereicht, dass irgendjemand in der Familie den Abbruch forderte und wir zum Evangelium übergegangen sind.
Nee, da waren wir etwas tapferer.
Vor der Weihnachtszeit und vor dem Heiligen Abend liegt ja erstmal die Zeit des Advents, die vier Wochen
genau.
der Adventszeit. Und je nachdem was, wir sind ja schon rangegangen gerade, je nachdem was man da besingt, kann man ja streng genommen unterteilen in Weihnachtslieder und Adventslieder. Weihnachtslieder, die von der Krippe berichten und die Geburt Jesu feiern, und die Adventslieder, die noch voller Hoffnung und gespannter Erwartung sind. Und eins von diesen Adventsliedern ist "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit". Ein Stück, das voller Motive ist, die auf die Prophetie im Alten Testament zurückgehen, oder?
Ja, auf die Prophetie und vielleicht noch stärker auf einen Psalm, nämlich Psalm 24. Das ist wirklich wortwörtlich zitiert in diesem Lied. Ich kann es Ihnen mal eben vorlesen. Ihr Tore, hebt eure Häupter. Also so heißt es jedenfalls in der neuen Einheitsübersetzung. Hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Und dann geht es so, wer ist der König der Herrlichkeit? Wer darf eintreten? Und dann heißt es, Gott, der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Und ich habe ein bisschen nachgelesen, tatsächlich ist dieser Psalm 24 das Grundmotiv, was in "Macht hoch die Tür" verarbeitet wurde. Und von der Grundidee im Psalm 24 geht es dann vermutlich um eine Szene, die am Tempel in Jerusalem spielt. Also, dass man auf einer Wallfahrt hofft, dass sich die Türe des Tempels öffnen und dass man eintreten darf. Und dass man dann, wie man das in der Antike auch erwartet hat, wenn man den Tempel betritt, dass man tatsächlich auch eine Gottesbegegnung hat in irgendeiner Weise. Und wenn es gut läuft, kommt man so weit vor, dass man auch die Götterstatue sehen darf und dass man das Antlitz Gottes sehen darf. Und das ist, glaube ich, auch das, was es dann christlich macht, was wir in der Krippe ja feiern, dass wir das Gesicht Gottes in diesem Kind sehen können.
Und wenn wir da singen, es kommt der Herr der Herrlichkeit, das ist aber schon auf Jesus bezogen oder auf den Messias. Oder ist das nochmal eine andere Erwartung?
Das ist ja immer die große Kunst biblisch, das zu schaffen, dass wir die alttestamentlichen Texte so lesen, dass wir sie nicht abwerten. Ich glaube, das ist heute eine große Aufgabe. Tatsächlich im Alten Testament haben diese Texte erstmal für sich einen Eigenwert. Psalm 24 singt bestimmt nicht erstmal über Jesus Christus, sondern das ist ein Text, den man auf einer Wallfahrt, auf der Pilgerschaft nach Jerusalem oder vielleicht auch zu Hause nach der Pilgerschaft als Erinnerung singt. Tatsächlich. Und wenn man aber Christ ist, dann klingt natürlich bei "Es kommt der Herrlich, König der Herrlichkeit", da denkt man an Christus. Und dann singt man dieses Lied auch für Christus. Aber ich tue mich immer schwer, wenn man sagt, irgendwie schon im Alten Testament ist Christus. Da müssen wir wirklich gut aufpassen. Also die katholische Tradition spricht von den zwei Leseweisen des Alten Testaments. Das eine ist die jüdische und die soll auch so bleiben dürfen. Und das andere ist eine christliche, die aber immer quasi vorsichtig sein muss mit Abwertungen.
Das hat doch was Übergriffiges in einer Weise, ne?
So, genau. Und ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so schwierig ist, wenn man ernst nimmt, dass wir hier literarische Texte haben, die über Gott sprechen. Und ich sage das immer gerne, es gibt so ein Lied von Fendrich, weil du ein Herz hast wie ein Bergwerk. Und das singt er natürlich als Liebeslied für eine Frau, auf die er gestanden hat, vermutlich. Aber trotzdem kann ich das auch für jemanden singen. Und dann entwertet es nicht unbedingt die Beziehung, die Herr Fendrich zu der Frau hat, für die er es vielleicht mal entwickelt hat. Also wenn wir uns darauf einigen können, dass biblische Texte auch literarische Texte sind, dann ist es nicht so schwierig, diese Offenheit wirklich zu leben.
Und das macht auf eine Art so eine Verzweckung, sage ich mal, oder so eine Interpretation ja auch wieder statthaft, ne? Dass man also sagt, okay, man muss damit leben, jeder Künstler, jede Künstlerin kennt das, sobald ein Lied in der Welt ist, veröffentlicht ist, gehört es einem nicht mehr nur selbst, sondern ne, jeder macht sich den Text ja auch so ein bisschen selbst zu eigen. Ne?
Ja, genau, schön ausgedrückt.
Gehen wir mal aufs nächste Lied. Ich brauche, glaube ich, nur Tochter Zion sagen und schon hat jeder irgendwie so ein Ohrwurm oder so eine Melodie irgendwie im Kopf oder eine Tonfolge, die dann den ganzen Tag nicht mehr raus will. Wer ist denn diese Tochter Zion genau?
Ha, wer ist Tochter Zion? ich glaube, wir alle.
Ah.
Wir sind alle Tochter Zion. Ich drösel es mal von hinten auf, weil Tochter Zion, Zion selbst ist der Berg Zion, das ist das antike Jerusalem. Das ist die biblische Stadt, wo der Tempel steht, wo das Zentrum der Religion ist. Also Jerusalem eigentlich. Und weil das auf dem Berg Zion ist, ist die Stadt auch Zion. Sie kann auch einfach Zion heißen. Und in der Antike hat man häufig Städte mit Frauen personifiziert. Also Athene kennen Sie vielleicht auch. Und Zion ist quasi die Mutter Israels, weil sie die Stadt im Zentrum ist. Und die Töchter Zion sind dann eigentlich alle Bewohner. Vielleicht die Bewohnerinnen manchmal als erstes, aber letztlich sind alle Menschen, die in Zion wohnen, Kinder von Zion.
Also könnten auch Kinder Gottes singen statt Tochter Zion?
Ja, aber das wirkt natürlich
nicht so.
Nee,
wäre nicht so schön.
Nee, das ist, da geht die ganze Metaphorik dann eigentlich kaputt. Und innerbiblisch ist diese Metaphorik sehr ausgeweitet eigentlich, weil es dann im Bild eigentlich zu dem kommt, dass Gott eine Beziehung hat mit seiner Stadt, mit der Tochter Zion. So, und dann gibt es immer quasi die Phasen, wo die Beziehung gut läuft und alles sind vollkommen verzückt. Da gibt es eins meiner Lieblingsverse im Buch Zephania, heißt dann, Gott ist in deiner Mitte, also da ist Zion gemeint, Zephania 3, er ist in deiner Mitte, ein Held, er freut sich und jubelt über dich. Und dann kommt ein ganz besonderer Satz, er schweigt in seiner Liebe.
Schön.
Und das wird ganz unterschiedlich wahrgenommen. Für viele Leute ist er schweigt in Liebe natürlich der Gipfel der Zuneigung, wo man gar keine Worte mehr braucht. Und für andere hören aber auch schnell so, man schweigt, dann ist es so ein Beziehungsabbruch. Also ich rede jetzt einfach nicht mehr mit dir. Da der Kontext hier in dem Text aber vollkommener Jubel ist, also Gott ist vollkommen begeistert von Zion, glaube ich, das ist eher diese erste Variante von Schweigen in Liebe, wenn man einfach nichts mehr sagen muss, wenn alles gut ist. Also das ist die eine Spur, wenn die Beziehung funktioniert. Dann gibt es aber auch in der Prophetie, wenn Gott sozusagen Jerusalem Unheil ankündigt. Und da gibt es dann viele Bilder, die auch schwer zu ertragen sind manchmal, weil Jerusalem dann als Frau personifiziert unter die Strafe kommt. Und dann sprechen wir schnell von dass die Töchter vergewaltigt werden oder wenn Kriege über Jerusalem ziehen. Und dann sitzt die Tochter Zion da und weint. Und das, als ich mich jetzt hier vorbereitet habe, habe ich mir nochmal gedacht, in unserer aktuellen Situation müsste man eigentlich auch aus Klagelieder kurz anzitieren. Da heißt es in Klagelieder 2, und das ist die Situation, dass Jerusalem einfach zerstört ist durch die babylonischen Heere. Und da heißt es dann, am Boden sitzen verstummt die Ältesten der Tochter Zion und sie streuen sich Asche aufs Haupt. Also die Ältesten der Tochter Zion sind quasi die würdigen alten Herren, die auch in Zion wohnen. Und zu Boden senken die Mädchen von Jerusalem ihre Köpfe. Und wie soll ich dir zureden, Tochter Jerusalem? Womit kann ich dich vergleichen? Wie dich trösten, Jungfrau, Tochter Zion? Das ist diese Idee, also wie können die Menschen einer Stadt, die erobert wurde, wieder getröstet werden? Und wir kennen ja alle quasi das große Weihnachtsoratorium, Tröste, tröste Jerusalem, sprich ihr zu Herzen. Das sind einfach diese Bilder, dass nach der Zerstörung ein Aufbau wieder sein wird.
Da kriegt das plötzlich auch eine totale Relevanz für unsere Zeit, ne, und ist gar nicht mehr so weit weg.
Genau.
Und trotzdem frage ich mich natürlich bei diesen Liedern, die so viel enthalten und die so verdichtet sind mit auch so viel Wissen und Tradition. Als die geschrieben wurden, wussten da die Menschen, was sie da singen? Oder ist das ähnlich wie heute, dass man eigentlich nicht so genau weiß, wer die Tochter Zion ist? Oder war das damals bei den Leuten, die das gesungen haben, allgemeingut und man wusste einfach, was damit gemeint war?
Also die es gedichtet haben, auf jeden Fall, davon gehe ich aus.
Ja, die es gedichtet haben auf alle Fälle, aber es haben ja dann noch Leute gesungen.
Ja, das kommt darauf an, wer das singt. Ich glaube, dass es in geistlichen Kreisen auch ein Wissen um Texte gab. Vielleicht stärker, als wir uns das heute vorstellen können, weil wir mit so viel Input beschäftigt sind. Man kannte dann einzelne Texte wirklich besser. Aber ich vermute nicht, dass in all den Jahrhunderten, wo Tochter Zion gesungen wird als Lied, alle immer alles wussten. Sonst müssten wir ja gar nicht diese Sendung heute machen.
Das stimmt. Gehen wir mal weiter und rücken etwas näher ans Weihnachtsfest ran. Und das machen wir mit Es ist ein Ros entsprungen. Und je nachdem, ob man das Lied mit evangelischen Christinnen oder mit Katholiken singt, kennt man ja zum Teil so leicht abweichende oder unterschiedliche Texte. Wer verbirgt sich hinter dieser floralen Metapher der Rose? Und warum sollten wir den Jesser aus Strophe 1 nicht mit dem Jesaja aus Strophe 2 verwechseln?
Also da fange ich am besten mal an und mache Vers für Vers, dass wir da reinkommen, weil das Lied beginnt ja mit Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart und der Ros ist eigentlich ein Reis. Das, also ein Zweiglein müsste man eigentlich übersetzen, weil es geht dann weiter, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art. Und mit Jesse ist hier nicht Jesaja gemeint, was man vielleicht manchmal denkt, das haben sie, glaube ich, darauf angespielt, das ist der Prophet, sondern tatsächlich die Wurzel Jesse, und Jesse spielt auf Isai an, und das ist der Vater Davids. Also aus der Wurzel Jesse, und so heißt es bei Jesaja 11, und da kommen wir jetzt zum Propheten, bei Jesaja 11 ist dieser berühmte Vers, aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, aus den Wurzeln bringt er Frucht. Und das ist auch eine Vision nach dem babylonischen Exil, dass aus diesem Stumpf, so heißt es oft bei Jesaja, aus dem Stumpf Israels, ein zerstörtes Volk, das aus diesem Baumstamm, so, man kennt das vielleicht so von einem Ölbaum oder von Weiden kennt man das auch, dass es nur noch einen Stumpf gibt, aber aus dem kann wieder was rauswachsen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass aus diesem Rumpf des Volkes Israels wieder etwas zum Blühen kommt. Und das ist die Prophezeiung. Aus dieser Wurzel Jesse, wo schon mal David, der König, herausgewachsen ist, wird wieder ein neuer Reis, ein neuer König herauswachsen. Das ist das. Also es ist ein Ros, es ist ein Zweiglein entsprungen aus der Wurzel, aus dem Stamm Israels. Das ist die Idee, wie uns die Alten singen, von Jesse kam die Art. Und jetzt geht's noch weiter mit diesem Frühlingsbild eigentlich, und hat ein Blümlein gebracht. Also der Zweig bringt jetzt eine Blüte oder so. Und hat ein Blümlein gebracht, und dann heißt es natürlich schön hier in Mitteleuropa mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht, das ist unsere Gegend. Und dann geht's in der zweiten Strophe weiter, das Röslein, das ich meine. Und dann ist es quasi die Blume, die am Zweiglein entspringt. Und davon sagt jetzt Jesaja, der Prophet hat uns gebracht, alleine Marie, die reine Magd. Und dann ist wieder auf ein anderes Kapitel beim Buch Jesaja angespielt, auf Jesaja 7, wo es diese Prophezeiung gibt, die junge Frau oder die Jungfrau wird ein Kind gebären. Da werden diese zwei Textstellen ineinander gebastelt, sage ich mal. Und das können eigentlich nur Menschen entschlüsseln, die diese Jesaja-Texte kennen. Sonst hat man keine Chance. Es ist fast wie ein Rätsel, könnte man sagen, dieses Lied. Und dann heißt es, aus Gottes ewigem Rat hat sie ein Kind geboren. Und jetzt kommt das, was Sie schon angesprochen haben. Es gibt zwei verschiedene Traditionen. Die katholische geht dann so weiter und blieb doch reine Magd, um an die Jungfräulichkeit zu erinnern. Und die evangelischen Christen singen wohl zur halben Nacht.
Genau.
Genau.
Also daran kann man bei ökumenischen Gottesdiensten manchmal erkennen, wer zu welchem Gesangbuch gehört. Genau.
Ja, genau.
Aber ja, das mit dem Rätsel ist wahrscheinlich gar nicht so weit weg von dem Sitz im Leben, wo dieses Lied entstanden ist, weil das ist ja auch so das Röslein, das ich meine. Ne? Das ist fast ja wirklich, wie man einem Kind auch eine Knobelaufgabe geben würde. So.
Ich glaube wirklich, dass es so ein Spiel ist mit Anspielungen und Verstecktsein und dass alle, die es wissen, dann nicken und sagen, ja klar, weiß ich's. Und vielleicht fragen auch die Kinder danach, was ist gemeint? Hm. Und dann wird es ihnen erklärt. Also das ist so ein Spiel mit Verstecken.
Eine besondere Form vom Religionsunterricht.
Ja, ja. Ja, und auch Freude eigentlich an so ein bisschen einander necken. Und hast du schon kapiert oder hast du es noch nicht kapiert?
Schön.
Also wenn Sie möchten, kann ich Ihnen noch was erzählen. Dieses Lied hat noch eine Geschichte im Nationalsozialismus gehabt.
Ja, gerne.
Und zwar wurde es gesungen, weil es einfach so bekannt war, hat man es auch zu Weihnachten gesungen, und aber man hat den Text verändert, und zwar hin auf die nationalsozialistische Mutterideologie. Und ich zitiere es Ihnen mal ein bisschen an. Es ist ein Ros entsprungen, fängt ganz normal an, mhm, aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, und jetzt eben nicht von Jesse und Jesaja, also jüdisch wird ausgemerzt, sondern von wundersamer Art. Mhm. Also das gleiche Lied, aber nur minimal der Text verändert, und schon ist die jüdische Geschichte rausgeschrieben. Und in der zweiten Strophe heißt es dann so: Nun leuchtet in den Herzen und aller Mütter Traum, blüht leis in lichten Kerzen, jung grünt des Lebens Baum, die liebe Weihnachtszeit und so weiter. Und in der dritten Strophe heißt es dann tatsächlich: Will auch ein Jahr sich legen, dem Nächsten reicht's die Hand, viel hundert Keime regen sich bald im weiten Land, viel tausend Kinderlein sind unseres Volkes Morgen, das lasst uns fröhlich sein. Also das ist die Melodie von Es ist ein Ros entsprungen, es fängt auch genauso an, aber dann geht es auf: Die deutsche Mutter soll viele Kinder bekommen. Vollkommen letztlich entchristlich und auch von der jüdischen Wurzel getrennt.
Ja, komplett die Quelle oder den eigentlichen Sinn ja dann auch entfernt.
Genau.
Und hatte sich das durchgesetzt? War das dann verbreitet? Wissen Sie da was?
Ich glaube schon, dass man es gesungen hat, aber ich habe es noch nie vorher gehört. Ich habe es jetzt entdeckt beim Nachlesen für diese Sendung.
Wir haben ja bis jetzt nach den biblischen Hintergründen unserer heutigen deutschsprachigen Weihnachtslieder gefragt. Aber was wissen wir denn eigentlich darüber, was Menschen jüdischen Glaubens zur Zeit Jesu gesungen haben, wenn es um die Hoffnung auf die Ankunft des Messias geht? Haben Sie da ein paar Erkenntnisse, die Sie mit uns teilen können?
Was man gesungen hat, sind auf jeden Fall Psalmen. Also das Buch der Psalmen war fertig. Und wenn man ins Neue Testament schaut, die Psalmen und Jesaja sind die meistzitiertesten Bücher aus dem Alten Testament. Und daher Psalmen und Jesaja. Jesaja ist auch sehr viel poetisch. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Jesaja gesungen hat. Manche sind wie Lieder, aber die Psalmen konnte man ziemlich viele sicher davon auswendig.
Und die wurden ja auch wirklich gesungen in der religiösen Praxis, ne?
Genau, da gab's. Man weiß leider nicht, wie die gesungen wurden. Da stehen immer so Angaben dabei, nach der Weise Morgenkuh oder so. Aber niemand weiß mehr, wie das ging.
Schade, es gab halt noch kein Spotify damals oder keine anderen Aufnahmen.
Ja. Und auch keine Noten, die man notiert hätte. Das hat man einfach in der Tradition weitergegeben.
Das Weihnachtslied schlechthin, was eigentlich ja jeden Sonntagsgottesdienst gesungen wird und ein ganzes Genre christlicher Musikstücke begründet hat, ist das Gloria. Das Gloria der Engel, das geht auf die Geburtserzählung im Lukas-Evangelium zurück. Wie haben sich denn die ersten Hörerinnen und Hörer dieser Geschichte diesen Engelsgesang vorgestellt, und was verraten die biblischen Texte über Engel jetzt über dieses Bild vom himmlischen Orchester hinaus?
Also ich glaube, dass das Gloria komplett andere Emotionen ausgelöst hat als bei uns. Weil wir sind es einfach gewohnt, und dann sagen wir einfach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Aber dieses Wort für Ehre im Griechischen ist Doxa. Mhm. Und Doxa heißt eigentlich Glanz, Ruhm, und ist eigentlich das immer, wenn Gott präsent ist. Also quasi, wir würden sicher heute eher sagen Präsenz oder Gegenwart. Und auch schon weiter vorne im Text, wo der Engel kommt, und dann die ganze Herrlichkeit des Herrn, heißt es in der Einheitsübersetzung, sie umstrahlt. Das ist das gleiche Wort, nur in der Einheitsübersetzung gibt es einmal Herrlichkeit und einmal Ehre. Ist aber das Gleiche, immer die Doxa. Und ich finde fast Gegenwart, Präsenz, Schönheit, Strahlen, mit sowas müsste man es eigentlich übersetzen. Und wenn im Text gesagt wird, die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, dann sind sie vollkommen in der Gegenwart. Also sie haben eine Offenbarung Gottes. Also alles ist hell, und ich glaube, dem kann man sich dann kaum entziehen.
Würden Sie sagen, wir sind da heute zu behutsam, wenn wir das Gloria intonieren? Das ist ja schon recht wuchtig meistens. Oder würden Sie eher sagen, wir machen das zu plakativ, und es müsste eigentlich subtiler sein?
Ja, ich glaube, dass wir mit Ehre das nicht verbinden. Mhm. Also Ehre ist etwas, was wir jemandem zusprechen, oder Respekt und Anerkennen. Aber was hier im Griechischen und noch mehr, glaube ich, in dem hebräischen Wort, was dahinter steckt, ist wirklich eine überwältigende Gegenwart Gottes. Also das, was man eigentlich nicht mehr in Sprache bringen kann. Und natürlich machen wir es beim Gloria meistens in der Kirche laut, an Festtagen sowieso, das Gloria dröhnt, da haben wir die Orgel, und wenn ein Orchester dabei ist, dann kommen auch noch die Pauken dazu. Aber vielleicht empfindet auch der ein oder andere das so, dass das der Moment des Festes ist. Aber oft ist es dann bei Alltagsgottesdiensten so unter der Woche oder auch an einem normalen Sonntag, Ehre sei Gott in der Höhe, ja, das sagt man einfach so vor sich her. Ja. Und ich glaube, dass Ehre vielleicht nicht der deutsche Begriff ist, der uns gerade aktuell hilft. Dann würde ich glaube wirklich, ich sage es jetzt nochmal, Gegenwart, Präsenz, sowas. Und wenn man hinter das griechische Wort von Doxa schaut, dann kommt man hebräisch eigentlich zu einem Begriff, den ich persönlich irgendwie sehr beeindruckend finde, das ist die Kavod Adonai. Also die, es wird auch in der Bibel immer mit Herrlichkeit Gottes übersetzt und man könnte das ganz wörtlich auch mit Schwere und Allgegenwart übersetzen. Also etwas, dem man sich nicht entziehen kann und etwas, das sofort Auswirkungen hat. Und von Mose heißt es zum Beispiel, wenn er mit Gott spricht, dann ist die Kavod Adonai so auf seinem Angesicht, dass die anderen Leute ihn nicht mehr anschauen können, ohne zu erblinden.
Ist dieses Ehre sei oder Gegenwart sei Gott in der Höhe, ist das ein Wunsch oder eine Feststellung?
Ich glaube, eine Feststellung.
Also weniger so eine dahingesagte Wunschfloske, sondern wirklich ein Ups, Gott ist gegenwärtig.
Ja,
so,
ja. Genau. Und es ist ein Ist. Also Gott ist und damit ist auch der Friede bei den Menschen.
Der zweite große theologische Hintergrund des Weihnachtsfests, also neben der Erwartung des rettenden Messias, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben, ist ja der Glaube an die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, die Inkarnation. Wie kommt man denn der Bedeutung von Inkarnation musikalisch auf die Spur, also über die Krippenszene mit dem Neugeborenen, die wir in den Weihnachtsliedern oft haben, hinaus? Gibt es da irgendwie Liedgut, was wir uns anschauen könnten?
Ja, Stille Nacht, glaube ich, wird ja in jeder Weihnachtsmesse gesungen. Und Gottes Sohn und Ovi lacht, einfach so eine Idylle, dass man dieses Kind anschaut. Und ich habe das eigentlich erst verstanden, warum man Krippen aufbaut, wie ich mit meinem kleinen Neffen mal die Krippe aufgebaut habe. Da konnte der kaum sprechen, so klein war der noch. Und ich habe immer, wie man das normalerweise macht, das Jesuskind in die Krippe gelegt, sodass es rausschaut zum Betrachter oder zu uns. Und da gab es eine Marienfigur in unserer Krippe zu Hause dazu. Und immer, wenn ich mich weggedreht habe, hat er das Kind umgedreht. Und wir hatten so fast so einen kleinen Konflikt, weil ich wollte, dass Jesus zu uns guckt. Und er hat immer das Jesuskind wieder umgedreht und irgendwann gesagt, Baby muss zur Mama schauen.
Ja, das ist zwingend logisch auch, ne?
Da hat er komplett recht. Und da habe ich erst kapiert, warum eigentlich Jesus rausschaut. Weil wir wollen natürlich den göttlichen Blick erhaschen. Und das ist eigentlich, was wir an Weihnachten feiern, dass wir angesehen werden, dass Gott uns ansieht und in so einem kleinen Kind zieht es uns. Also das wissen wir alle, wenn ein kleines Kind in unserer Nähe ist, wir müssen es anschauen. Es ja, gibt so gut wie keine Menschen, die an Säuglingen vorbeigehen können. So sind wir einfach gebaut. Und ich finde das einfach ein wunderschönes Zeichen, wenn in so einem Kind, an dem wir nicht vorbeigehen können, der Blick Gottes zu uns kommt. Und biblisch ist von Gott gesehen zu werden immer, dass man leben kann. Und wenn Gott wegschaut, dann sterben wir. Von daher vielleicht ein Impuls an Weihnachten, den Blick da nochmal zu suchen.
Und wenn man es so sieht, dieses Kind, dieses zarte Kindlein und solche Formulierungen finden wir ja öfters in Liedern. Das ist ja dann quasi eine sehr menschliche Perspektive auf dieses Thema Inkarnation oder auf diesen Gedanken. Ne?
Genau. Und ich glaube, dass wir da nicht vorbeikommen. Wir schützen alle kleine Kinder. Also wenn wir nicht komplett irgendwie psychische Störungen haben, dann sind wir fasziniert von kleinen Kindern. Und wir haben einen Instinkt in uns, dass wir sie anschauen, dass wir sie hätscheln. Es gab so eine Tradition tatsächlich im Mittelalter, dass Klosterfrauen so kleine Jesuskinder hatten, damit sie sie hätscheln können und dadurch in der Gottesbeziehung auch kommen können. Verrückte Geschichte von heute ausgedacht, ja.
Wenn wir jetzt uns noch Odo Fröhliche dazulegen, dann kommt ja auch noch die heilsgeschichtliche Bedeutung von Weihnachten zur Sprache. Welt ging verloren, Christ ist geboren oder Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Also so Weihnachten als der totale Wendepunkt schlechthin. Ist das eigentlich durch und durch ein biblisches Motiv oder ist das eine spätere theologische Weiterentwicklung?
Nee, das ist biblisch. Also Christus ist der Soter, der Retter. Und das ist sogar eine politische Sache zur Entstehungszeit der neutestamentlichen Schriften, weil der eigentliche Soter war der Kaiser. Das ist ein Titel des Kaisers des Römischen Reiches und der bringt sozusagen das Friedensreich. Jetzt weiß man das heute aus der Forschung, dass das Römische Reich zwar vielleicht ein Friedensreich war, aber hart erkauft mit viel Sklaverei und viel Unterdrückung. Und die neutestamentlichen Texte setzen dagegen, das ist der Erlöser, das ist der Retter. Hier gibt es einen wirklichen Frieden bei Gott. Das ist eigentlich so eine Gegenidee zum Römischen Reich, zur politischen Ideologie zu dieser Zeit. Und natürlich kommt dann noch die theologische Spur der, ich mache das jetzt mal sehr banal, aber die theologische Spur der Versöhnung mit allem, was schiefgelaufen ist. Ne?
Wie hat man eigentlich zur Zeit Jesu Musik gemacht? Also die Schalmei, die kennen wir ja so ein bisschen, aber können Sie uns was sagen über Instrumente und die Art und Weise, wie die Psalmen vielleicht begleitet wurden?
Es gibt verschiedene Sachen. David ist in der Tradition der Psalmsänger, also Psalmsänger, und der hat auch ein Musikinstrument, was immer zu ihm gehört. Das ist so eine Art Leier, also ein Saiteninstrument, vielleicht so eine Mischung zwischen Gitarre und Harfe. Also sicher auch, je nachdem, wie groß man das baut, wie viele Saiten da drauf sind, wie man die stimmt, hat das ganz unterschiedliche Klänge. Also Saiteninstrumente gab es auf jeden Fall. Und man hat sie vermutlich gezupft, was man nicht so genau weiß. Vielleicht gab es auch so eine Art Bögen, dass man sie auch streichen konnte.
Und hatte die Miriam nicht eine Pauke? War
genau,
da nicht was?
Also ja. Es gibt Saiteninstrumente und dazu gibt es alle verschiedenen Arten von Schlaginstrumenten, was man einfach so machen kann. Also von tatsächlich von Trommeln, die bespannt sind, wo man diesen Klang pumpt, aber sicher auch Schlagwerk aus Stöcken und was man sonst so und Rasseln und was man so alles machen kann. Und es gab natürlich, es gab auch Blasinstrumente. Häufig hört man dann ja das Shofar, das ist eigentlich ein Horn.
Das ist genau so ein Horn, ne? Genau.
Genau. Und ich würde das eigentlich nicht als Musikinstrument bezeichnen, weil mit dem macht man keine Melodien, sondern mit dem stößt man markerschütternde Signaltöne aus. Und
haben Sie so ein Ding mal gehört?
Ja. Es ist nicht schön, es ist keine Musik, das ist ein Signal. Und das verwendet man bis heute im jüdischen liturgischen Gebrauch, wird das verwendet an Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, und erinnert uns an die Schuld und dass wir sündige Menschen sind. Und das würde ich eher als Signalzeichen, aber nicht als Musikinstrument bezeichnen. Aber es gab durchaus auch sowas wie Posaunen oder so Art trompetiges Musik.
Trompetenartige, das wäre das richtige
Wort. Oder sowas wie Posaunen, mit denen man sogar verschiedene Melodien spielen kann. Es gibt sogar einen archäologischen Stein, den man vom Tempel in Jerusalem gefunden hat, wo drauf steht, hier ist der Platz der Bläser.
Ah ja, okay. Die hatten also ihre feste Stelle.
Und konnten da blasen, ja.
Eine Person, über die wir unbedingt sprechen müssen, weil ohne sie quasi Weihnachten nicht stattfinden kann und die natürlich zu jeder Krippe dazugehört und zu ganz vielen Weihnachtsliedern, ist natürlich Maria, also die Mama von Jesus. Welches Weihnachtslied kommt denn in Ihrer Meinung nach der biblischen Maria besonders nahe?
Oh. Also ich liebe ja Maria durch ein Dornwald gegen. Und das kommt sicher, weil ich in Niederbayern geboren bin. In diesem, wir haben das immer gesungen, Maria durch ein Dornwald ging und da haben die Dornen Rosen getragen. Und das spielt an auf den Gang von Maria zu Elisabeth.
Was ja eine echte Strecke war, ne?
Genau, und dass sie da wirklich zu Elisabeth gelaufen ist, um darüber nachzudenken, was alles passiert ist und um sie zu begleiten in ihrer Schwangerschaft. Und dann begegnet sich ja diese beiden Frauen.
Also quasi ein Lied, was jetzt nicht nur das Geschehen an der Krippe, was wir so aus der Weihnachtsgeschichte von Lukas halt kennen, die wir natürlich sehr präsent haben, sondern wirklich auch ja was aus der, ich sag mal, aus der Biografie von Maria, was so vorher passiert
genau.
ist.
Genau, also das erzählt uns auch der Evangelist Lukas, dass Maria sich auf den Weg macht zu Elisabeth und dass eben Elisabeth auch schwanger ist, obwohl sie schon alt ist. Und quasi es kommt die frisch schwangere Maria kommt zu der schon hochschwangeren Elisabeth und sie bleibt bis kurz vor der Geburt bei ihr. Und als diese beiden Frauen sich treffen, gibt es ja dieses wunderschöne Lied, Meine Seele preist die Größe des Herrn, was Maria dann singt als Antwort auf den Gruß von Elisabeth, die Mutter meines Herrn kommt zu mir.
Das Magnificat, ja, schön. Frau Dr. Brockmüller, die Idee an unserem Gespräch heute, die war ja, die Hintergründe der bekanntesten Weihnachtslieder auszuleuchten, die uns schon seit Jahrhunderten begleiten und die lange mit dabei sind. Zum Schluss will ich Sie aber doch nochmal fragen, ob es vielleicht ein Weihnachtslied aus den, keine Ahnung, aktuellen Charts oder der Pop- und Rockmusik der letzten Jahrzehnte gibt, was es Ihnen irgendwie besonders angetan hat. Vielleicht ja auch, weil da irgendwie was Christliches drin aufscheint, was Sie irgendwie gut finden.
Ja, ich mag sehr gerne das Jazz-Lied und das gehört für mich zu Weihnachten. A Child is Born. Und ich mag es gerne in dieser CD von Nils Landgren, Christmas with My Friends. Ich glaube, es ist Nummer 2 oder 3. Und was ich bis, und dann wird da besungen, dieses Kind, was geboren ist in der Nacht und dass man es sicher und getröstet im Arm hält und einfach so. Es hat 2 Augen und es ist ein Kunstwerk. Und ich finde das so schön, weil das so schön chargiert, weil Sie vorher auch gesprochen haben von Christus der Erlöser als Kind und dieses Kind ist quasi das göttliche Kind und doch einfach wie ein menschliches Kind in diesem kleinen Chanson. Und das beginnt mit Now und dann kommt erstmal eine Pause. Und ich finde es so schön und manchmal in der Weihnachtszeit höre ich mir einfach dieses Now an und die Pause und dann schalte ich nochmal von vorne, weil ich das so schön finde jetzt.
Und ich finde ja, manchmal hat sogar, wenn man sich dem Weihnachtsthema in einer anderen Sprache nähert, zum Beispiel Englisch, ja auch nochmal das Ganze einen neuen Blickwinkel. Ne? Ich kenne so Virgin Mary Had a Baby Boy ist so ein Spiritual. Wenn man es einfach in einer anderen Sprache hört, die man nicht ständig im Ohr hat jeden Tag, plötzlich guckt man dann doch auch nochmal anders auf das Weihnachtsgeheimnis. Und vielleicht geht es Ihnen bei dem Lied auch so, dass Sie einfach das auch nochmal in einem anderen sprachlichen Kontext bekommen. Und dieses Now ist dann umso stärker und wirkmächtiger.
Genau, und einfach a child is born.
Eine einfache Aussage vermeintlich, aber halt so eine große Botschaft. Ja. Wir könnten jetzt noch viele, viele andere Lieder weiter uns angucken und anhören, aber erstens müssen wir noch ein bisschen Platz lassen für die anderen GesprächspartnerInnen der nächsten Tage und Wochen hier bei uns im Podcast und zum anderen ist unsere Zeit auch einfach zu Ende. Frau Dr. Brockmüller, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen eine gute Advents- und Weihnachtszeit mit vieler, vieler schöner Musik.
Herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
Ja, und ich habe es ja eingangs schon angedeutet, im vergangenen Jahr war Katrin Brockmüller in unserem Podcast schon mal zu Gast in einem Gespräch mit meiner Kollegin Annika Schmitz. Die Folge findet ihr natürlich auch bei uns in den Shownotes verlinkt. Ebenfalls dort zu finden ist der Link zur Website des Katholischen Bibelwerks und die Service-E-Mail für alle Fragen rund um die Bibel, die lautet bibelinfo@bibelwerk.de. Außerdem haben wir ganz kräftig mitgeschrieben, alle Lieder, die wir heute erwähnt haben und notiert haben, die packen wir in eine Playlist bei Spotify, damit ihr auch nicht nur unsere reden hört über die Musik, sondern sie euch auch einfach anhören könnt. Auch den Link zu dieser Playlist, die wir natürlich auch im Laufe des nächsten Monats weiter füllen werden, findet ihr bei uns in den Shownotes. Hier bei uns im Podcast bleibt es also den ganzen Advent über musikalisch mit weiteren Gesprächen rund um Advents- und Weihnachtsmusik. Seid also gern auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonniert uns am besten im Podcast-Player eurer Wahl. Gebt uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify und vor allen Dingen empfehlt uns bitte Freundinnen und Bekannten, die sich vielleicht auch für das interessieren, was wir hierbei mit Herz und Haltung so machen. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.